Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live am Vormittag nach dem deutschen Finale 2024. Wenn wir uns ein bisschen abgefeiert anhören, dann liegt das daran, dass wir gestern Abend noch zu allerbester Musik von DJ Duspoir gefeiert haben, der wirklich sensationell im schmutzigen Hobby aufgelegt hat. Dreimal lief auf dem Dancefloor Naiv und jedes Mal war die Menge kaum mehr zu halten. Außerdem kamen so Klassiker wie I mag dich so und Wear Your Love. Also es war wirklich kein Halten mehr. Duspoir, Daumen hoch. Deswegen könnten wir uns heute aber eventuell ein bisschen anders anhören als normalerweise oder auch anders aussehen. Insofern, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Es gibt natürlich viel zu besprechen heute. Wir sind ganz gespannt. Voraus will ich aber schicken, bevor ich auch alle begrüße, die hier sonst so sind. Ihr habt es ja vielleicht selbst festgestellt. Gestern war tatsächlich das Interesse an dem deutschen Finale und ESC Kompakt und vor allem der Kombination zwischen dem deutschen Finale und ESC Kompakt so groß, dass unser Blog zwischendurch abgeschmiert ist. Danke, dass ihr da Verständnis hattet und trotzdem dran geblieben seid. Und wir arbeiten dran, hoffen, dass wir das Problem bald in den Griff kriegen. Vielleicht sogar dann schon im Laufe des Tages hoffentlich, sodass wir heute Abend für die diversen Live-Blogs und Live-Chats dann schon gerüstet sind. Warum ist es bei mir so dunkel? Bei mir ist es so dunkel. Ich weiß nicht, warum die anderen alle so eine tolle Einstellung haben, aber wenn ich hier aufmache nebendran, dann verschwinde ich sozusagen und ich werde dunkel, weil man dann nur noch das Licht sieht. Deswegen habe ich hier zugemacht, weil das sozusagen ja das bessere Licht gibt. So, jetzt, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Danke, Duspoir frühstückt schon fleißig an unseren Partner Katjes, auch die uns bei diesem Livestream unterstützen. Und ich begrüße ganz herzlich neben euch allen, die ihr zuschaut, heute hier live aus Berlin zugeschaltet. Und sie wurde gerade schon dafür begeistert gefeiert, dass sie wieder im Livestream ist. Hallo, Berenike.
Morgen.
Und direkt neben ihr ist unser DJ von gestern Abend, der am allerspätesten von uns allen im Bett war, aber mit Berenike mit am fittesten aussieht irgendwie. Also, Duspoir, herzlich willkommen auch an dich.
Super, vielen Dank. Guten Abend, hätte ich fast gesagt. Ja, guten Morgen. Es war tatsächlich spät, als ich ins Bett gegangen bin, nachdem ich natürlich für meinen Chef noch sichergestellt habe, dass die Moldau-Ankündigung des Live-Chats heute Morgen so vorliegt, dass er die rausschicken kann, war es dann draußen hell. Das erste Mal dieses Jahr nach einer Partynacht. Insofern verbindet mich das jetzt wunderbar mit dem deutschen Finale für dieses Jahr. Da bleibt man noch lange dran und hat man länger was von.
Ja, und es ist ja sogar so, also andere machen ja, wenn sie dann schlafen, zwischendurch vielleicht mal einen kurzen Pinkelstopp. Bei mir ist es so, ich wache dann kurz auf, denke, oh, jetzt muss ich einen Live-Block freigeben, hau dann einen Live-Block raus und schlafe dann nochmal weiter, bis ich dann wieder aufwache und denke, jetzt könnte ich mal den nächsten wieder freigeben. So ist mein Tagesrhythmus. Sorry. Und neben Duspoir und Berenike ist heute auch Peter hier. Hallo Peter, schön, dass auch du da bist.
Ja, guten Morgen an alle aus Berlin. Und tatsächlich, die Frage kam schon, wir sind hier am Alexanderplatz, alle vier. Also, und Rick auch noch, der wird auch gleich noch dazukommen, denke ich mal. Jedenfalls hat er mir das gerade beim Frühstück gesagt. Benny hat mir beim Frühstück auch schon den Hinweis gegeben, dass ich heute nicht so viel quatschen soll, damit wir pünktlich durchkommen, weil wir haben ja noch große Pläne. Aber Benni, ich muss zum Start eine Sache ansprechen. Ich muss auch nochmal hier über mir mich nochmal vor DJ Duspoir verbeugen. Also das war gestern wirklich ganz, ganz großartig, Duspoir. Also super Fingerspitzengefühl und gleichzeitig ja auch dieses Commitment und diese Hinwendung zu den Fans, also du hast ja auch viel Musikwünsche erfüllt und trotzdem es hingekriegt, dass alles einen logischen Flow hatte. Ne? Naheliegend schon erwähnt, also Naiv, das habe ich noch nicht erlebt, das habe ich auf ESC-Partys noch nicht erlebt, wie da so ein Raum explodiert ist, also wirklich explodiert ist und zwar über alle Generationen. Und also ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, aber auch ansonsten super Highlights. Ne? Kaderlot hat hier Benni, oder haben wir das nur
beim Frühstück? Ja, da hat Benni mich. Nur beim Frühstück. Ich habe vergessen, sie zu erwähnen. Aber ja, Kaderlot wurde auch gespielt. Das war auch super.
Das war aber der einzige ESC-Nahe-Titel. Alle anderen waren mindestens bei der Vorentscheidung mit dabei. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Peter, ich hatte Benni später auch nochmal gefragt, ob du noch da bist, weil ich da nämlich sonst auch noch wie Merla Bühnenröth gespielt hätte auf deinen Wunsch vorher. Und Berenike, ich weiß nicht, ob du da warst, aber es lief nicht nur Soldi, sondern hier auch noch das andere, was du dir gewünscht hast.
Digitales Karma kam.
Ja, genau, das hat mich auch gespielt.
Auf Special-Wunsch.
Genau, hast du mitgekriegt. An der Stelle aber auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Berliner ESC-Fans, um Frank, an meinen DJ-Kollegen JT, die das da alles super, super organisiert hatten im schmutzigen Hobby. Das war echt eine Top-Party-Location, dann ja auch am Anfang so über zwei Dancefloors. Die Veranstalter waren auch überrascht, wie gut und lange die ESC-Fans durchgehalten haben. Man muss dazu ja auch sagen, dass wir natürlich ja auch lange mit der Show beschäftigt waren, bis es dann da auch entsprechend losgehen konnte. Aber insofern wurde dann da gefeiert und jetzt sehen wir auch unseren letzten zugestoßenen Feiergast. Gestern weiß ist das Thema oder weiß Rosé bei Peter, Rick und mir. Hallo Rick, guten Morgen.
Hallo, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft mit dem Hotel-WLAN. Es war ein bisschen eine Aufgabe, aber jetzt sollte alles gut sein, falls ihr mich hört.
Wir hören dich super. Ja, schön, dass wir jetzt...
Da kommen auch schon die ersten Kommentare von vielen Leserinnen und Lesern, Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir gestern kennengelernt haben. Da mag ich auch nochmal nach meinem ersten Hack für DJ Dusupra und meinem zweiten Hack für den Team Spirit auch nochmal sagen, das war echt super nice, wie ihr auch auf uns zugekommen seid und dass wir so authentisch so viel Feedback bekommen haben. Das war ganz großartig. Mag auch um Verständnis bitten, dass dadurch, dass ich auch noch so ein bisschen andere Tasks noch hatte, dass wir nicht mit jedem ausführlichst reden konnten, aber wenn man mit den meisten Worte wechseln können, haben viele Feedbacks gekriegt, auch Anregungen. Also das war ganz großes Kino. Ne? Auch dafür nochmal vielen Dank. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen der gestrige Abend, also der oder eigentlich die Nacht ab 1:30, hat auch so gezeigt, was der ESC ist und was das Besondere am ESC ist. Und dass diese Worte wie Bubble oder Community, dass das nicht einfach hingesagte Worte sind, sondern dass das gelebte Worte sind.
Absolut. Und es wurde auch noch gefragt im Punkto Party, ob auch Isaac gespielt wurde. Und ja, auch das können wir bejahen. Isaac war auch schon zu hören auf dem Dancefloor, sogar zweimal oder dann habe ich einmal verpasst. Und ist auch super angekommen. Also da kann man auch schon ein bisschen dazu tanzen. Das wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen, wenn Oh Boy gewonnen hätte.
Ja, das wäre bei Oh Boy natürlich vielleicht anders gewesen, aber ich habe das zweite Mal, habe ich Isaac als absoluten Rauschmeister, also ganz zum Ende vor der Eurovisionsfanfare nochmal gespielt. Da war dann die Begeisterung nicht mehr so groß, aber da müssen sich jetzt auch die Leute nochmal dran gewöhnen, dass man auf den Titel auch tanzen kann, ob er, sag ich jetzt mal, im Euroclub dann da so vorne mit dabei ist. Da werden wir aber mal dran arbeiten. Ich hoffe, dass ich da auch mit DJ Ohrmeister dann liiert bin, dass wir auch mal der internationalen ESC-Crowd beibringen, dass man mit einem guten Popschlager aus Deutschland durchaus auch dann in Malmö Spaß haben kann. Genauso ja auch wie mit der angekündigten Elisa Lindström.
Ich finde aber, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, bei dem Titel könnte man auch echt, glaube ich, relativ einfach, also Leute, die das können, einen Remix draus machen, oder? Also der hat ja schon so einen Drive und ich glaube, wenn man da so ein Beat drunter legt, ist der durchaus geeignet. So, damit sind wir aber jetzt auch schon beim Thema und kommen natürlich zu unserem deutschen Vertreter für den ESC 2024 in Malmö. Isaac mit Always on the Run. An dieser Stelle von uns nochmal herzlichen Glückwunsch an Isaac. Teilweise konnten wir die Glückwünsche ja schon dann mehr oder weniger persönlich überbringen, sozusagen über die Pressekonferenz. Und Peter hat ja sogar investigative Fragen gestellt auf der Pressekonferenz, eine. Und insofern, haben wir es teilweise schon persönlich gemacht, aber an dieser Stelle auch nochmal von uns allen Glückwunsch, Isaac. Natürlich, wir drücken alle Daumen und hoffen das Allerbeste für Malmö. So, und jetzt möchte ich natürlich wissen von euch, wie es euch jetzt so mit eine Nacht drüber schlafen gerade geht. Wir haben unterschiedlichste Aspekte der Show gestern, über die wir noch sprechen wollen, aber jetzt ist wirklich mal die Frage, Always on the Run, Isaac, werden wir in Malmö auf der Bühne sehen. Wie geht's euch damit? Wie findet ihr das? Berenike, magst du starten?
Also ich glaube, was man als allererstes festhalten muss, ist, er hat das Jury-Voting gewonnen, er hat das Televoting gewonnen. Und abseits von allem persönlichen Geschmack und wem man selbst als Favoriten hatte, er ist unbestritten der Sieger des Abends. Und damit muss man ihn als unseren Kandidaten für Malmö unterstützen. Und dadurch bin ich auch zufrieden. Also ich glaube, was mich richtig gestört hätte, wäre gewesen, Thüri hat den einen vorn, Televoting hat irgendeinen anderen vorne und durch dieses seltsame Punktesystem hätte sich alles rausnivelliert und zweimal 8 Punkte wäre gefahren oder sowas in die Richtung. Ich glaube, dann säßen wir hier noch in einer anderen Situation. Und jetzt haben wir einen Song, der anscheinend bei dem Voting-Organ gut angekommen ist, der eine tolle Stimme hat. Und jetzt müssen wir sehen, was daraus wird in Malmö.
Absolut. Duspa, du hast den Titel gestern schon zweimal aufgelegt. Wie findest du ihn?
Ja, mit einem Klugschiss möchte ich kurz anfangen. Wir hatten ihn, glaube ich, ja auch schon in der Probe mal als Dark Horse bezeichnet. Und bei der Prognose gestern hatte ich ihm da ja auch mit 10 Punkten auf Platz 2 gesetzt. Und da irgendwie was, ja, möchte ich schon mal an der Stelle hervorheben. Also ich hatte so ein
unser King of Eurovision. Es ist offiziell.
Ja, wir werden das ja noch ausrechnen und auch generell das Tippspiel, wie gut das da gelaufen ist. Das siehst du schon mal. Ups. Ich hatte ja gestern auch noch geschrieben, dass ja irgendwie ungefähr 60% ja gesagt haben, Rick gewinnt, da habe ich ja auch zugehört. Also das werden wir sicher gleich ja noch analysieren. Ich war ein bisschen überrascht. Ich war froh dann irgendwie, als das dann, wie ihr schon gesagt habt, dann im Isaac beide Jurys gewonnen hat. Das Absurde finde ich so ein bisschen, dass wir über Jahre lang versucht haben, Radio-Pop zu finden, was den ESC gewinnt. Und dieses Jahr versuchen wir seit ein paar Jahren irgendwie diverser anders zu werden. Und was gewinnt am Ende? Der Radio-Pop, ja. Also das ist schon erstaunlich, was man natürlich dann diskutieren kann. War Isaac jetzt wirklich der allerbeste Beitrag, den man sich vorstellen kann? Er war offenbar gestern Abend der beste Beitrag, aber er hat ja auch jetzt nicht bei allen Jurys 12 Punkte gekriegt, im Gegenteil. Wir müssen das mal auswerten, jetzt kommt natürlich auch auf den Blog. Ich glaube, nur bei einer Jury hatte Isaac 12 Punkte, sondern er war da eben auch schon oft der 10- oder 8-Punkte-Kandidat, also immer schon vorne mit dabei, aber eben ganz selten der Höchstwert. Und insofern bin ich dann nochmal gespannt, welches Potenzial wir da tatsächlich für Malmö dann da sehen. Insofern bin ich da aber jetzt auch wie Berenike, wir arbeiten jetzt damit und unterstützen das und begleiten natürlich den NDR und vor allen Dingen Isaac natürlich auch auf seiner Reise dann dahin. Vielleicht an der Stelle gleich mal nach unten, bei mir jetzt in die untere Reihe, bei uns allen. Rick, du bist als Letzter dazugekommen, deshalb vor Peter, in diesem Fall noch Jugend, vor Schönheit. Was sagst du zum Erfolg von Isaac?
Meinst du jetzt Peter oder mich? Also wer darf anfangen?
Ich meine dich, Rick.
Okay, dankeschön. Ich wollte es nur nochmal bestätigt kriegen. Ja, alles gut. Generell, also ich muss sagen, ich bin einfach nur extremst überrascht gewesen, weil außer Lars hatte, glaube ich, niemand Isaac wirklich auf dem Schirm, sodass er irgendwie noch als Dark Horse wirklich tatsächlich gewinnen kann. Also mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn er im Endeffekt irgendwie Dritter oder so geworden wäre, Zweiter, Dritter, aber dass er halt tatsächlich den Sieg holt und dann halt, wie ihr schon gesagt habt, in beiden Votings, war für mich schon wirklich eine riesengroße Überraschung, habe ich gar nicht erwartet. Aber ich finde es auf jeden Fall okay. Leider erinnert mich halt diese Entscheidung oder dieses Gefühl, was wir jetzt danach haben, erinnert mich halt an die letzten Jahre so ein bisschen, weil es ist kein Song, für den man sich schämen muss, aber es ist halt eben auch nicht der allerwettbewerbsfähigste Song. Ich finde, ich mochte den Song auch tatsächlich von Anfang an, aber halt als Audio, also ich glaube so auf Spotify oder wie er auch schon gesagt hat, im Radio, ist es eine super Nummer, der man auch gerne zuhört. Aber ob das halt für einen Fernsehwettbewerb gut ist, um dann auch wirklich herauszustechen und den Leuten im Kopf zu bleiben, weiß ich nicht. Aber das ist halt irgendwie das, was halt die letzten Jahre in Deutschland ja meistens gewählt wird. Deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen so ein Déjà-vu-Gefühl, was Isaac angeht. Aber ich bin mehr oder weniger zufrieden, weil es halt hätte halt auch für mich persönlich schlimmer ausgehen können. Ich war mir auch, bevor die Televote-Punkte durchgegeben wurden, war ich mir auch wirklich sicher, ich habe es auch zu allen anderen von euch gesagt, ich war mir sicher, dass Max gewinnt. Also wirklich, ich habe mir in keinem Szenario vorstellen können, dass Max sozusagen zu wenige Punkte holt. Und es war ja auch wirklich nur durch Isaac irgendwie verhinderbar. Genau, deswegen, also ich hab fest mit Max gerechnet und war dann umso befreiter und froher, dass es dann tatsächlich nicht Max wurde. Aber ich weiß halt nicht, ob das der Anspruch sein kann. Dass man einfach nur froh ist, dass jemand anderes nicht gewonnen hat. Das sollte ja eigentlich auch nicht so wirklich das Ziel sein. Deswegen, bei mir ist es so ein bisschen, ich bin hin und her gerissen. Ich freue mich irgendwie, aber ich hatte natürlich mit Rick auch einen anderen Favoriten.
Peter, wie geht's dir mit unserem Beitrag für Malmö?
Ich möchte mich im Wesentlichen Berenike anschließen. Also dieser Song, wie immer man ihn jetzt persönlich feiert oder auch nicht so groß feiert, ist der Bestplatzierte gewesen im Jury-Voting und war Erster im Televoting. Na, das macht es mir leicht, mich hinter dem Song zu versammeln. Was ich ebenfalls nochmal nach vorne heben möchte, Benni wird jetzt gleich grinsen, wir haben ja an den Probentagen mit allen Künstlern sprechen können und ich finde halt die Souveränität und gleichzeitig Spontanität und Authentizität, mit der Isaac da an diese Challenge rangeht, das finde ich super. Also das kam auch gestern in der PK rüber, ne? Also er hat sich auch jetzt, verstellt sich halt nicht, ne? Also der hat ja jetzt keine wohlgefeilten Sätze gesagt, sondern hat einfach gesagt, was er spontan gerade aus seinem Herzen heraus sagen will. Und das hat mir gut gefallen. Ne? Das alles positiv hervorgehoben, möchte ich sagen, dass mir der gestrige Abend oder die gestrige Nacht ab 0.30 Uhr besser gefallen hat, als das, was ab 22.20 Uhr stattfand.
Okay, dann bilde ich den Abschluss der Runde. Also, Rick hat gerade so einen Satz gesagt, der mir tatsächlich auch immer so durch den Kopf geht. Also stimmt, wir haben immer so ein bisschen gesagt, Isaac ist das Dark Horse oder könnte ein Dark Horse sein. Spätestens in der ersten Probe war das auch deutlich, einfach weil er praktisch ab dem ersten Ton so eine Präsenz und Stimme hat, dass das Lied eben ganz gut trägt. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie viel oder wenig man im Backdrop oder auf der Bühne macht, denn auch da müssen wir darüber sprechen. René, hallo René, schön, dass du wieder da bist. Wir haben so oft in letzter Zeit über den Felsen gesprochen und vielleicht könnten wir den Felsen ja mal Isaac auch vorschlagen, noch um die Bühne ein bisschen zu füllen. Darüber können wir gleich noch sprechen, weil ich fand, das habe ich auch schon nach den Proben gesagt, es hat ja wirklich sah, finde ich, gut aus mit diesen Effekten, aber man könnte natürlich auch schon sagen, dass da für Malmö einfach noch ein bisschen mehr auch auf der Bühne dann passieren muss, zwingend. Genau, aber was ich sagen wollte, Rick hatte so irgendwie gesagt, es hätte schlimmer kommen können und ich hatte das Gefühl, es war so bei ganz vielen die Stimmung am Ende im Saal, deswegen will ich auch nochmal auf das Televoting zu sprechen kommen. Mein Gefühl war, dass nach dem Jury-Voting für viele klar war, es wird entweder Isaac oder Max. Und da waren ja die Leitungen noch offen. Und dann haben die Leute nochmal angerufen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass vorher Rick in Führung lag oder was weiß ich. Das wissen wir schlicht und einfach nicht. Deswegen, das ist jetzt nur Spekulation. Aber selbst wenn Isaac und Max vorne lagen, glaube ich, haben sie sich spätestens danach dann abgesetzt und unter Umständen hat sich dadurch auch dann entschieden, ob Max oder ob, wie es dann gekommen ist, Isaac vorne liegt. Das ist so mein Gefühl, dass eben viele Leute und uns ging es ja genauso, also zumindest, dass Rick es nicht mehr schaffen kann oder nur unter Umständen, die sehr unwahrscheinlich sind, also dass alle, die vor ihm lagen, jetzt hinter ihm liegen plötzlich und umgekehrt, war ja klar, dass das nicht passieren wird und damit war eben klar, dass sich Leute die ihre Stimmen noch nicht abgegeben haben oder noch nicht alle, dass die jetzt vielleicht die restlichen dann nochmal anders verteilen. Ja, klar hat das Televoting gewonnen, aber wie das vorher eben war, bevor die Jury abgestimmt hat, wissen wir nicht so ganz genau. Mein Gefühl war, dass die Stimmung im Studio nach dem Ergebnis deutlich schlechter war als zum Beispiel letztes Jahr oder auch im Jahr davor bei Malik. Also es war natürlich freundlicher Applaus, es war aber jetzt nicht die große Feierlaune im Sinne von, jetzt haben wir hier einen tollen Sieger, das war im letzten Jahr ganz, ganz anders. Sind für mich schon mal nicht so gute Zeichen eigentlich. Und ich glaube, also Isaac wurde gestern häufig mit James Newman verglichen. Und mir persönlich gefällt dieser Vergleich, wie ihr wisst. Ich höre gerne die Stimme von James Newman. Ich höre gerne die Stimme von Isaac. Und ja, aber ich bin mir wirklich unsicher, ob wir mit diesem Art, mit dieser Art von Radiolied dann in Malmö was reißen werden, beziehungsweise ich glaube, es braucht zwingend, das habe ich gerade schon gesagt, nochmal eine andere Idee für Staging, weil ja, die Stimme trägt gut und die Arbeit ist jetzt aber nicht damit getan, den Backdrop einfach für die Bühne in Malmö zu überarbeiten und ansonsten Isaac einfach hinzustellen und ihn sein Ding machen zu lassen, weil es so authentisch ist, sondern da muss zwingend jetzt noch eine Idee her, wie man das auf die Bühne bringt. Bei James könnte man natürlich noch nach den Tröten fragen, ob die noch frei wären, bei René nach dem Felsen. Also da fallen uns doch bestimmt super tolle Sachen ein. Nein, da fallen hoffentlich Leuten, die sich damit auskennen und die wissen, wie sowas geht, noch viel bessere Sachen ein. So, jetzt ist es ein bisschen länger geworden, aber also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ihr habt es wahrscheinlich gemacht.
Also ich will da gleich mal reingehen. Also gestern in der Pressekonferenz hat ja Isaac dann ja, ist ja auch gefragt worden, ne, ob er sich vorstellen kann, dass noch was passiert. Und wie ihr ja vorhin auch schon gesagt habt, oder Peter, ich glaube, du warst, hat er in seiner wirklich unverstellten Art, um deinen der Wortschatz hier mal kurz zu nutzen, da ja dann auch sofort, also klar, und wir arbeiten noch, wir haben schon Gedanken gemacht, also das ist ja immer auch sehr, sehr spannend, spontan. Also da wird es Ideen geben. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn er wenn der NDR sowieso sagt, das ist jetzt wieder erstmal eine böse Unterstellung, wird ja auch häufig überrascht, dass sie sagen, naja, das hat ja funktioniert, hat ja gewonnen, dann können wir es auch so hinschicken. Das kann ja so verkehrt nicht sein. Und auch die 8 internationalen Jury fand es ja irgendwie ganz gut. Ist dann immer noch die Frage nochmal, was war der Wettbewerb? Was war die Konkurrenz dann dazu? Und die wird in Malmö dann im Zweifel auch anders aussehen, auch anders inszeniert sein. Da muss man halt gucken, was dann eben sich vereinbaren lässt, dass dann eben Isaac nicht in eine Art Korsett gezwängt wird, die ihm nicht steht oder auch nicht gefällt. Aber insgesamt, also wir hatten ja auch gelobt in dem Vorgespräch nach den Proben, ich denke, das kam gestern auch gut rüber, nicht nur, dass er top singen kann, eine tolle Stimme hat, sondern auch, dass dieser Backdrop da mit seiner Dreidimensionalität gut funktioniert hat, aber dann passiert ja halt auch nichts, ne? Also mehr, außer das mal, hatte er sich gedreht oder war das Publikum mal von hinten zu sehen, dann kam nachher durcheinander. Aber also ich wünsche mir schon
noch, dass er hat sich gedreht und praktisch das, also hat in die Kamera geguckt und das Publikum im Hintergrund, ja.
Genau. Ja, also wie gesagt, ich wünsche mir natürlich, da was mehr passiert. Ich habe aber tatsächlich so ein bisschen Angst, dass es dann mit Röten endet und dann irgendwie so aussieht, eben wie bei James Newman. Und das kann man eigentlich auch nicht wollen.
Gut, damit haben wir doch schon so ein bisschen die Brücke geschlagen zum Thema Staging, kommen langsam vielleicht auch zur Show, aber mich würde noch interessieren, wir gehen die natürlich gar nicht einzeln durch jetzt. Das haben wir schon bei den Proben sehr ausführlich gemacht. Aber gibt es noch einen Beitrag, der euch jetzt überrascht hat, sei es vom Ergebnis, sei es von der Stimmung in der Halle, sei es von, was ihr besonders schade findet, dass er nicht weiter vorne oder nicht weiter hinten gelandet ist oder wie auch immer. Also welche anderen Beiträge sind euch noch aufgefallen, zu denen hier was gesagt werden sollte. Peter, hast du dich schon gemeldet?
Ja, ich wollte einmal noch eine Botschaft von Rick, ich habe nämlich mit ihm gestern noch gesprochen, loswerden. Vorab aber deine Frage beantworten. Und zwar, für mich war der Überraschungsgewinner des Abends tatsächlich Galant. Ja. Und zwar sowohl international als auch national. Ja. Und ich glaube, dass das für die beiden, ne, also Paul und Mona heißt sie, ne, dass das eine richtig coole Entscheidung war, da mitzumachen, weil ich glaube, die sind wirklich auf eine neue Popularitäts- und auch Coolness Plattform durch die gestrige Teilnahme gelangt. Ich habe da nur ein Beispiel. Also ich bekam dann ganz viele WhatsApp von meinem Steuerberater, der so begeistert war von diesem Song, weil es mal was anderes ist. Und der ist auch Boomer wie ich. Und da habe ich gedacht, siehst du mal, in allen Zielgruppen, ne, und die waren ja auch echt sympathisch unterwegs, haben die Punkte gesammelt. Und ich glaube, das ist für die ein richtig cooler Karriereschritt. Ne? Und es war auch am Fernsehschirm, wohlgemerkt, eine der besten oder besseren Inszenierungen. Ne? Also das als Antwort auf deine Frage, Benny. Und dann noch kurz, ich habe dann noch zufällig beim Rausgehen Riek nochmal getroffen, der nochmal Grüße ausrichtet, weil er das Gefühl hat,
dass... durch Zufall, du warst doch wieder in geheimer Mission irgendwo unterwegs, wo du nicht sein durftest, Peter, gib's doch zu.
Ja gut, dass du es diesmal nicht geblockt hast, sonst säße ich vielleicht gar nicht hier, sondern in Moabit oder so. Hinter Gittern. Und bei Riek war natürlich, also Riek, das war auch wieder so, der, also dadurch, dass wir auch so ein bisschen auch mit ESC Kompakt connected, der war auch ganz authentisch, hat auch aus seiner großen Enttäuschung keinen Hehl gemacht, war aber gleichzeitig auch positiv. Ne? Und sagte mir schon, aller guten Dinge sind drei. Ne? Hätte er schon aus der deutschen Delegation vernommen. Und er sagte, und für mich das Wichtigste, ich habe 12 Punkte aus Schweden. Ne? Also, und das passt so gut zu meinem Spruch, das Glas ist immer halb voll. Ne? Es gibt, alles ist für was Gutes, es gibt immer positive Aspekte. Und er war sehr, sehr reflektiert und bei aller Enttäuschung, aber dennoch positiv. Auch positiv, was die Erfahrung angeht. Und er muss sich ja wirklich nichts vorwerfen lassen, weil der Auftritt war ja tipptopp. Ne? Und stimmlich war er auch 1+. Also es hat alles funktioniert. Ne? Er sagte nur, da war auch sehr ehrlich, es wäre sehr schwer gewesen, mit dem Druck auch umzugehen. Ne? Weil er bei den Wattbüros ja teilweise bei 60% lag. Ne? Und das dann aus dem Kopf zu kriegen, ne? Und trotzdem unten zu bleiben und nicht abzuheben, das ist, glaube ich, da können wir uns, glaube ich, in den einzelnen Künstler auch gar nicht hineinversetzen. Das ist, glaube ich, eine große anspruchsvolle Aufgabe. Ne? Aber alles in allem war er schon versöhnlich und das war ja erst eine halbe Stunde oder so nach der Live-Show. Also insofern, dafür, dass es noch so kurz danach war, war er schon sehr reif. Ne? Da macht sich, glaube ich, auch bemerkbar, dass er halt auch schon viele Jahre Erfahrung hat und ja auch bei dem, wie heißt das, Feuerwerk der Tourenkunst, da ja auch Führungsaufgaben inzwischen übernommen hat. Mhm.
Ich will also dir ein bisschen widersprechen, wobei ich jetzt auch in der Kürze der Nacht, von den 4 Stunden oder 4,5 Stunden, es noch nicht geschafft habe, mir nochmal die TV-Auftritte tatsächlich anzugucken, also wie es am Fernsehen gewirkt hat. Also wir waren ja tatsächlich alle auch im selben Block in der im Studio und saßen am Publikum und hatten dann sozusagen den Blick auf die Bühne. Aber wir konnten auch auf die beiden Screens sehen, die bei Max Mutzke standen. Der saß nämlich direkt quasi vor uns. Und ich habe immer versucht, das so ein bisschen zu vergleichen. Und weil du meintest, Riek, da war der Auftritt perfekt oder super und die Stimme sowieso tipptopp. Ja, Stimme fand ich, was ich im Studio gehört habe, auch richtig gut. Ich fand aber bei Riek auch wieder so viele Totalen dabei. Und wir hatten uns ja mit unserem Blogfreund Frank, der ja auch bei uns mit saß, gestern auch unterhalten. Und auch mal diese Totalen haben das halt eben, haben einen wieder so rausgerissen aus dieser Stimmung. Und wir waren gestern kurz in diesem Gespräch dabei, bei Tattoo zum Beispiel, da war das Publikum vollkommen egal oder so. Also die Schweden oder viele andere ESCX, ja, das Publikum kann im Hintergrund damit sitzen, aber im Grunde versuchst du ja eine Stimmung über 3 Minuten zu transportieren. Und immer wieder diese Totalen da reinbringen, gerade wenn das dann eben so ein immersiver Song ist, der dich wirklich so einfangen soll, umhüllen soll mit was, dich da so rauszureißen, das ist halt echt eine Unterbrechung und ich meine, da es gestern so gesehen zu haben, ich gucke mir das aber gerne nochmal an, ich habe nicht den Eindruck, dass der Auftritt da durchgängig so gut war, wie er vielleicht hätte sein können, was aber weniger an Riek lag. Nichtsdestotrotz, galant habt ihr vielleicht schon gesagt, wirklich als die Überraschung, dass man so mit NDW-Vibes da international als auch dann eben beim deutschen Publikum reüssieren kann. Freut mich natürlich total. So Budin muss ich mir nochmal genau angucken. Das war so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt, die ja mal auch, glaube ich, bei der... Ne?
Ja, ich habe gestern auch, also war ja schon die Frage, dass Budin, dass man die weiter vorne vielleicht erwartet hätte. Da habe ich aber tatsächlich heute Nacht nochmal reingeguckt, also einfach mal so einmal durch die Show geskippt und bin bei Budin zufällig rausgekommen und habe auch da das Gleiche wahrgenommen. Also das ist sehr oft dann wieder sehr groß und die Kamerafahrten und so, ich weiß, also ich hatte eher das Gefühl, dass es im Vergleich zu den zweiten Proben, wo wir ja so ein bisschen... wo wir so ein bisschen gelobt haben, dass es besser geworden ist, dass es eigentlich schlechter geworden ist. Also dass teilweise die Stimmung wieder so ein bisschen gekappt wurde und die Verbindung zu den Künstlern durch die Schnitte.
Okay, aber vielleicht kann ja erstmal nochmal die anderen sagen, weiß ich, Berenike, wer hat dich denn sonst noch positiv überrascht oder weniger positiv überrascht?
Auf jeden Fall galant, was gesagt wurde. Das kam in der Halle wirklich gut an und war halt wirklich am interessantesten inszeniert von allen. Und trotzdem würde ich Rick sagen, rein aus jetzt nicht als Fernsehbildperspektive, sondern aus Hallenperspektive. Also man hatte das Gefühl, die ganze Halle war gefesselt und hört dazu. Wie ich das... so ein ähnliches Gefühl hatte ich damals bei Salvador Sobral in Kiew, wo dann, es ist ja trotzdem immer so eine gewisse Unruhe da in der Zuschauermenge und dann geht's los und plötzlich hören alle zu. Und dieses Gefühl hatte ich auch, hat sich aber wahrscheinlich halt nicht auf den Bildschirm übertragen. Was ich sonst noch aber in andere Richtung überraschend fand, dass Neona am Ende Letzte geworden ist. Was aber, glaube ich, auch diesem seltsamen Voting-System zu Schulde kommt, worüber wir, glaube ich, auf jeden Fall noch reden müssen. Weil das war wirklich seltsam.
Okay, das nehmen wir mal als Cliffhanger mit oder willst du es vielleicht noch vertiefen? Also weil letztendlich die Logik, das in diese 12-Punkte-Schema umzurechnen, das ist ja keine Innovation, sondern das machen andere Länder bei ihren Vorentscheiden ja auch.
Teilweise ja, aber dann gibt es ja meistens noch Superfinals, also wo sich sowas dann, also das konnte sich so extrem ausnivellieren. Also sowohl nach unten als auch nach oben. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass Florian, der ja wirklich konsequent bei den Juries unten war, letztendlich irgendwie über Leona landet, ist die Frage, also sozusagen beim Vorentscheid ist es jetzt egal, weil da geht es ja eigentlich nur darum, wer gewinnt letztendlich, aber so, wenn man sich das ganze Ranking anguckt oder auch diese Situation, dass wir dann am Ende ja doch eine Art Superfinale hatten, obwohl wir das gar nicht wollten. Also unser Superfinale war ja dann...
dass man noch weiter anrufen konnte nach dem Jury-Voting, ne?
Genau, weil man ja wusste, durch dieses Jury-Ranking, also letztes Jahr war es ja was ganz anderes, da wusste man, wenn einer 60% im Televoting holt, dann kann er das ganze Ding noch umdrehen. Und jetzt war es so, selbst wenn da einer 60% der Stimmen hat,
Es war im Grunde klar,
dass nicht Max oder Isaac, dann das geht halt nicht rechnerisch, ne?
Ja, gerade wenn du dann eben noch Leute hast, die natürlich so populär sind und eben ihren Backup haben. Und Max hatte ja im Vorfeld ja auch anständig auch andere Stars ja aktiviert, doch für ihn also aufzurufen. Dann Isaac, der eben natürlich auch mit seiner Vergangenheit und mit Knossi offenbar da auch einen ziemlichen Support hatte, dann hast du natürlich da auch nochmal große Zuschauerschaften, die du dann eben auch zum Voten kriegen kannst. Und das macht es natürlich dann irgendwie schwieriger für jemanden, der beim Jury-Voting vielleicht dann irgendwie Fünfter ist, aber eigentlich beim TV durch die Decke gehen könnte, dass es dann eben schwieriger ist. Da irgendwie.
Also entweder muss man sich halt entscheiden, entweder man bricht das halt so wie beim ESC halt vor den Jury-Punkten wirklich ab. Oder man sagt, man geht halt auf dem Weg Superfinale, also wie es zum Beispiel Litauen macht jetzt in diesem Jahr, dass schon erstmal Jury und Televote vereint werden und dann die Top 3 nochmal in den Superfinale sind, wo dann nochmal neu abgestimmt werden kann.
Also ich glaube, also ich verstehe das, was du sagst, und gleichzeitig glaube ich, dass uns das System, so wie es war, gestern echt den Arsch gerettet hat. Also ich glaube, wenn man das Televoting vor den Juryergebnissen zugemacht hätte, ich weiß nicht, ob dann Rick vorne gelegen hätte oder Max oder wie, aber ich glaube nicht, dass Isaac vorne gelegen hätte. Sage ich jetzt einfach, ist einfach mal eine Behauptung. Aber ich glaube, dass uns das wirklich gerettet hat und dass deswegen Isaac und nicht Max nach Malmö fährt. Das,
da schließe ich mich hundertprozentig an. Meine Vermutung ist auch sogar, dass alle Rick-Fans nach dem Jury-Voting gemerkt haben, ey, wir können so viel anrufen, wie wir wollen, bringt ja gar nichts mehr. Es ist so unwahrscheinlich, dass Rick noch gewinnt. Und ich glaube, dass all diese Fans sich dann gedacht haben, naja, aber Max wäre halt wirklich schlecht. Deswegen versuchen wir jetzt halt eben Isaac hochzuvoten. Und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass Isaac, wie Benny es jetzt gerade gesagt hat, kurz gesagt einfach gewonnen hat, weil die Leitungen immer noch offen waren. Also wenn die vor dem Jury-Voting, vor der Verkündung gestoppt worden wären, dann, ich glaube auch, dass es dann tatsächlich anders ausgesehen hätte. Und das war dann ja eigentlich mehr schon wieder so ein bisschen so ein Gegen-Voting, was jetzt im Endeffekt meiner Meinung nach meinem persönlichen Geschmack auch uns den Arsch gerettet hat, also sehe ich auch so und finde ich auch deutlich besser, wie gesagt, als Max, habe ich jetzt auch schon mehrmals betont. Aber an sich, ja, kann man natürlich sich drüber streiten, wie dieses Abstimmungsprinzip so ist. Also ich finde es auch, ich fand es schon, als es verkündet wurde, dass es so abgestimmt wird, ja, finde ich auch irgendwie schwierig. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist fairer oder es ist vor allem auch offener, wenn man bei dem Abstimmungsprozedere bleibt, wie es letztes Jahr bei Lord of the Lost war. Also wenn wirklich die Punkte umgewandelt wären und dass dann im Endeffekt eigentlich tatsächlich jeder noch gewinnen kann und dass es halt nicht irgendwie so vorab schon klar ist, wer gar keine Chance mehr hat. Und das war ja gestern auch bei Rick das Problem, weil ich glaube, wenn es das System von letztem Jahr gewesen wäre, dann hätte Rick mit einem sehr guten Televoting-Ergebnis ja noch gewinnen können, oder?
Ja, weil
Lord of the Lost. Und dann hast du halt wieder diese.
Ist auch nicht gut.
Stimmt, genau, ja. Deswegen, ja.
Ja, aber man muss ja auch mal sagen, letztes Jahr Icke, der war ganz hinten bei den Jurys und ist noch auf Platz 2 geschnellt. Also mit dem alten System kannst du halt wirklich mit Positiv-Votes, nenne ich es mal, wirklich noch richtig viel erreichen. Wohingegen bei diesem System, was wir gestern hatten, dass dann diese komische Umkehr ist, dass man dann wirklich gegen einen abstimmt und nicht mehr für einen. Und das ist irgendwie ein seltsames System.
Also nachdem diese 2 Minuten davon Barbara ja auch sehr prominent angezählt worden sind, nachdem die Juryergebnisse komplett feststanden, hatten wir quasi die Situation, hat glaube ich einer von euch schon gesagt, wie ein Superfinale. Na?
Und zwar ein Superfinale, und das ist ja der Unterschied, ein Superfinale aus 2, sprich, das ist wieder Eloisa und Ann-Sophie-System und eben kein Superfinale aus 3, weil bei Superfinalen aus 3 rufst du für deinen Favoriten an, bei Superfinalen aus 2 rufen im Zweifel auch alle für jemanden an, den sie verhindern wollen.
Absolut. Und das würde ich auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als dann so gegeben und gestern genau in diesen 2 Minuten diese Situation unterstellen. Und es war sehr, sehr knapp. Also es war jetzt nicht so, dass dann ein Künstler wirklich substanziell mehr Anrufe auf sich versammelt hat als der zweite und der dritte. Das lag alles nah beieinander, speziell bei Max und bei Isaac. Also insofern sind alle Prognoseableitungen, die Berenike und Benny da gerade vorgenommen haben, die sind zutreffend.
Aber Peter Knapp, also wir können das ja sicherlich auch nochmal mit Alex Wolfslast vielleicht diskutieren, vielleicht werden ja nochmal Ergebnisse veröffentlichen, das war in der Vergangenheit ja auch schon so, wenn da eben so diskutiert und spekuliert worden ist. Was aber ja auch knapp war, oder was erstmal nicht knapp war, ist beim Jury-Voting. Also grundsätzlich, weil es ja auch mal die Frage war, will man nicht die Jurys wieder abschaffen? Ich finde das ja ganz gut, dass so ein internationaler Aspekt mit dazukommt. lustigerweise hat sich dann ja eben Isaac da als Favorit herauskristallisiert, ja durchaus auch mit Vorsprung. Ohne, ich musste wie gerade nochmal nachzählen, wenn mich ja schon korrigiert worden, dass er doch ein paar Zwölfer gekriegt hat, aber es gab eben auch viele andere, die Zwölfer gekriegt haben. Und dann lagen doch auch, glaube ich, drei Beiträge irgendwie so drei Punkte auseinander. Also es gab ja, und das ist nicht ein Mittelfeld gewesen, sondern die waren gar nicht so wahnsinnig weit hinter Isaac. Und da war der irgendwie, hatten eigentlich einer 55, zwei 53 und einer 51. Ich versuche es jetzt gerade von meinem inneren Auge zu rekapitulieren. Also ich weiß nicht, ob das ein Problem dieses Abstimmungsprozess war oder dass die Songs einfach im positiven Sinne betrachtet so vergleichbar stark waren oder aber einfach alle nicht stark genug, um dann da wirklich so deutlich, dass sich da einer halt so deutlich positiv absetzen könnte. Kann das sein?
Ja, also lass mich mal genau erst noch die Zahlen, weil ich habe die jetzt gerade rausgesucht. Manu hat dann einen Screenshot im Live-Blog bei uns. Genau, also Isaac mit 74 deutlich vorne und dann kommt dieses Feld, von dem du gesprochen hast, Max und Budin beide mit 55, die ja dann in, und da kann man jetzt, ne, Berenike, da kommt das, was du gerade gesagt hast, die dann aber in 10 und 8 ja umgewandelt wurden, so, obwohl sie eigentlich gleich auflagen nach der Jury. Und dann Galant mit 52 und Rick mit 51. Also insofern, da war wirklich noch sehr, sehr eng beieinander. Und aber durch das System war es dann eben am Ende so, dass klar war, Rick, der eigentlich nur 4 Punkte hinten dran war, hat aber keine Chance mehr, das Ding zu gewinnen, weil er dann eben nicht mehr nur 4 Punkte, oder ja, so. Und klar, deswegen in dieser Konstellation war dann das Televoting, war dann diese Änderung des Systems natürlich relativ kontraproduktiv. Also ich muss auch sagen, dass ich mit dieser internationalen Jury allerdings nur beim deutschen Finale immer hadere. Aber man muss ja nun auch sagen, dass diese internationale Jury auch immer daran mitarbeitet, das Line-Up zusammenzustellen. Deswegen muss man sich vielleicht auch doch gar nicht wundern. Aber es war ja letztes Jahr auch schon so mit Will Church, dass der da plötzlich so mit, also Abstand so weit vorne lag. So. Diese Jury wählt immer eben dieses Middle of the Road 0815 Radio Pop so.
Nee, aber das Ganze ist ja wahrscheinlich, also schon Middle of the Road, aber so Radio, dafür war es auch ein bisschen zu ruhig, oder? Also ich fand jetzt schon, das war nochmal klassischeres Juryfutter, als es Isaac war und was auch da verfangen hat. Und eigentlich hätte doch jetzt, aber nee, das stimmt, da hast du recht, oh Gott, ich hätte.
Naja, der Punkt wäre ja, das wäre überhaupt, also ja. Dass das nicht ESC-tauglich war. So, das war
ja, mein Punkt jetzt. Genau, ja, richtig. Dann, da, ja, sorry.
Ich aber offenbar, also das ist ja auch das, was sozusagen bei der Line-Up-Zusammenstellung für den Vorentscheid ja offensichtlich immer schon greift, dass diese Jurys dann da viel ESC-Potenzial hören, irgendwo, wo es wenig andere Leute hören. Weiß ich nicht, ob das an der Zusammensetzung liegt oder ja, ich weiß es nicht. Weil das ist nicht in allen Ländern, auch nicht beim internationalen ESC.
Und es kam hier ja auch in den Fragen an der Einstellung, ich kann jetzt nicht weit zurückgehen, also warum so klassisches Juryfutter, was Rick ja gewesen wäre, oder auch eine Leona, sind ja so klassisches Juryfutter, dass die halt von den Jurys dann da doch vergleichsweise ja, vernachlässigt worden sind.
Aber das haben wir ja in den vergangenen Jahren jetzt diesen Trend häufig gesehen, ne? Dass es gar nicht mal, dass es nicht mehr so wirklich immer greift, sondern dass gerade auch die Jurys sehr nah dran waren, zum Beispiel an den Wettquoten und das Televoting plötzlich total überraschende Sachen gemacht hat. Okay, wir könnten wahrscheinlich noch ewig über das Voting reden und das noch analysieren. Wir werden es ja auch noch analysieren. Ich würde trotzdem mal einen Schritt weiter gehen, weil wir jetzt ja, und da haben wir dann doch mit dem Voting schon den ersten Schritt gemacht, dass wir auch generell jetzt nochmal über die Show reden, über die guten Elemente in dieser Show, über die schlechten Elemente dieser Show. Da würde mich nochmal einfach interessieren, wie ihr die Show empfunden habt. Wir müssen, du hast es vorhin dazu gesagt, ja sagen, wir waren alle in der Halle, insofern Thema Fernsehbild. Ich habe schon auch zum Thema Ton unterschiedliche Sachen gehört, aber da können wir, also kann ich jetzt zumindest keine Einschätzung geben, weil ich einfach nicht vorm Fernseher saß. Das müssen andere machen oder müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt machen. Aber wie habt ihr denn die Show in der Halle erlebt? Und Rick, du bist jetzt schon länger nicht zu Wort gekommen. Du darfst gerne mal anfangen, wenn du magst.
Ich habe die Show in der Halle tatsächlich irgendwie ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr erlebt. Ich finde, dass die Gäste sehr in den Fokus gerückt wurden und tatsächlich auch viel, wie soll man sagen, viel Sendezeit halt einfach bekommen haben, was teilweise auch in Ordnung war. Also ich finde jemand wie Mary Rose sehr passend einfach. Also sie hat selbst beim ESC mitgemacht und kann da natürlich ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen. Und ich finde, sie hat halt auch Sachen gesagt, die wirklich relevant waren. Und ja, also sie fand ich auf jeden Fall super. Ich fand es auch cool, dass man sie so ein bisschen geehrt hat. Aber teilweise gab es da jetzt halt andere Leute, die mit ihren Floskeln halt ankamen. Ja, wie man es halt gewohnt war schon von letztem Jahr. Und das fand ich halt teilweise ein bisschen unpassend. Ansonsten war die Show jetzt, hatte für mich jetzt halt ein bisschen wenig Überraschungsfaktor. Natürlich, das Ergebnis war eine Überraschung, aber alles andere jetzt eigentlich nicht so. Und wie Benny vorhin auch schon gesagt hat, ich finde auch, dass die Stimmung halt nach dem Ergebnis echt ein großer Unterschied war zu letztem Jahr, weil man halt gemerkt hat, dass einfach der Fanfavorit nicht gewonnen hat. Und es war auch nicht total negativ, die Stimmung, aber es war so ein bisschen verhalten, kann man vielleicht sagen. Ja, das war so meine Wahrnehmung von der Show. Ja, ansonsten eigentlich kein riesengroßer Unterschied. Barbara Schöneberger halt wieder da, Florian Silbereisen wieder da. Ja. Aber was wirklich sehr interessant war für mich übrigens, das will ich noch dazu sagen, war, dass Benny, so sehr es auch versucht hat, seine Mimik nicht irgendwie, also er hat, glaube ich, oft mal versucht, so ein Pokerface aufzusetzen, aber es hat nicht geklappt. Also ich konnte bei Benny immer genau sehen, was er gerade denkt, und das war ganz unterhaltsam, weil ich glaube, Benny, ich konnte ihn auch gestern nicht mehr irgendwie aufmuntern, weil teilweise irgendwie so ihm der Schock ins Gesicht geschrieben war, einfach vor allem bei dem Voting, was ja auch verständlich ist. Es war nur für mich sehr unterhaltsam.
Ich wollte heute doch eigentlich super positiv bleiben. Duspa, du hast dich entstummt.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ihr habt jetzt ja schon in euren Kommentaren, also Rick sowieso natürlich auch schon, aber auch hier in den Kommentaren, da seid ihr, schreibt da ja fleißig rein. Eigentlich muss man es danach nochmal alles analysieren. Das sind so viele Punkte, über die man sich aufregen kann. Also Manu hat ja auch gerade mit dazu schon geschrieben. Manu, ganz, ganz großen Dankeschön nochmal, dass du ja gestern mit dem Live-Blog eingesprungen bist, dass du da durchgehalten hast. Wir hatten ja da die Zugriffsschwierigkeiten. Wir wissen das noch, wie es schon letzte Woche war, weil ich will zum ESC. Da war es ja auch schon so schwierig. So, also, und du hast ja auch geschrieben, das Sofa muss weg. Also mal ganz ehrlich, das ist einfach, es ist die Hölle, ja. Also, ich muss
nicht über Rot. Wie fandst du denn das Opening?
Ach, also, da wird ein Bohai drum gemacht, als ob das jetzt die Neuerfindung des Fernsehens ist. Und dann schieben sie für 3 Sekunden da das Solarium hin und denken
jetzt. Wir wurden ja mindestens 2-mal während der Proben rausgeschickt, weil jetzt ganz dringend das Opening mit Solarium geprobt werden musste. Und ich habe mir gedacht, was erleben wir da jetzt für ein Feuerwerk? Aber nach dem Einspieler ging es dann 10 Sekunden und war vorbei.
Also die Idee, Solarium, super. Ja, und dass sie dann der Barbara auch noch die Finger drauf machen, auch super. Gab es auch schon woanders, fair enough, aber kann man machen. Aber dann muss man doch damit spielen. Und dann wird dann noch ein Video vorher gepostet, wie Barbara ihre Tanzübungen macht, wo sie nichts macht, außer rumzustehen. Die drumherum, die ganzen Mädels und Jungs, müssen ein bisschen Bewegung machen. Und der ganze Spuk ist nach gefühlt 15 Sekunden vorbei. Das ist doch keine Opening-Nummer. Also, und nur, damit Barbara dann wieder Zeit hat, über sich und ihr Kleid, nochmal über ihr Kleid, über die Kleider der anderen, über die Unterhosen der anderen zu reden, über den Zahnausfall bei sich, über das Älterwerden. Florian Silbereisen versucht 3-mal dann, wenn er überhaupt was zwischen seiner Zahnlücke rausschieben kann, den Schlagerbuben da irgendwie mit reinzuschieben. Das ist doch einfach unangenehm, peinlich und sowas von daneben. Und was hier auch schon die Frage war, ja, warum saß Ricardo da wieder? Warum wird nicht gesagt, warum Ricardo da sitzt, dass er dann da so ein bisschen, oh, ich mache hier Community. Dann kannst du auch andere Leute aus der Community da hinsetzen. Ich meine jetzt LGBTI+ und so weiter, ja. Und Ali Neumann, sorry, why? Also Mary Rose konnte fundiert was dazu sagen, sie hat noch was Persönliches gemacht, hat Standing Ovations gekriegt, ja. hat ja jemand schon gerade gesagt, Ali muss, wenn dann auf die Bühne, die kann sich ja beweisen, dass sie was kann, dann kann sie ein paar Jahre später, wenn sie zweimal da gewesen ist und einen dritten Platz und einen 13. Platz geholt hat, dann kann sie gerne auf ein Sofa eingeladen werden oder eine Ovations dann danach kriegen. Aber doch für ins Nichtstun. Wo wir, Peter, du hast mir ja gestern auch nochmal gefragt, oder die Frank hatte mich gefragt, weiß ich nicht, woher kennt man die eigentlich? Ich so, ja, ich musste bei Wikipedia nachgucken und da stand Sing meinen Song. Benny wusste ja wenigstens, dass sie es schon mal bei ZDF Neo geschafft hat, da in die Vorentscheidung reinzukommen. Und da konnte sie ja offenbar singen. Also mehr ist mehr, ist ja eigentlich schöne Geschichte, aber doch nicht das Zuscheißen mit Stars, die nichts dazu zu sagen haben, außer Mary Rose, muss man ehrlich sagen. Und Barbara Schöneberger, wirklich, der Zug ist abgefahren. Also es geht nicht mehr. Und ich möchte auch, ich will auch gar nicht wissen, wie ihre Kleider nach Keller stinken heutzutage, weil sie die nicht wegwirft. Ja, werd sie los und geh am besten gleich mit zu den Kleidern. Sorry, das war mein Rant des Morgens. Ich bin durch. Was habt ihr zu sagen zur Show?
Ja, also ich glaube, zur Gäste-Couch muss ich jetzt nicht mehr sagen. Da haben wir auch schon letztes Jahr genug gesagt. Da hast du jetzt alles gesagt. Es ist einfach viel zu lange. Und ich stelle mir weiterhin die Frage, ich glaube, Rick, ich habe es dir gestern dann auch mal zugeraunt. Mir konnte das aber auch bislang niemand, der in die Produktion involviert ist, erklären. Teilweise hatte ich das Gefühl, als ich das letztes Jahr angesprochen habe, das war ihnen nicht mal bewusst. Weil ich frage mich, in anderen Ländern ist es doch immer so, der Einspieler läuft und währenddessen wird umgebaut, ja, oder während Talk und Einspieler. Bei uns ist es so, es muss immer komplett der Aufbau stehen und dann wird erst der Einspieler gestartet, damit dann alle nochmal, dann haben alle plötzlich frei, können mal rumlaufen, können miteinander quatschen, irgendwie da vorne gerade Mathieu Carrière, ich glaube, der wurde dann ja irgendwann rausverfrachtet, weil er gar nicht mehr für die sendungsgeeeignet war da irgendwie.
Der musste also seinen nächsten Joint rauchen wahrscheinlich.
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, okay, also das war ja so, also deswegen Gäste-Couch, warum das immer so lang sein muss, aber ich meine, da war ehrlich gesagt der Talk, auch weil Mary sich da ja so intensiv eingebracht hat, war dann teilweise ja wenigstens noch weniger cringe als jetzt zum Beispiel diese Bauchladennummer, als Barbara da irgendwie ESC-Devotionalien verteilt hat und ich habe gar nicht verstanden, was das soll. Also außer, dass am Ende dann Flipflops drin waren und hinterher Bodine mit nackten Füßen auf der Bühne stand oder irgendwie so. Das war ja dann die einzige Connection. Also das war wirklich ein super Fremdschämen-Moment, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich fand generell diese ganze Betroffenheitsding, also das dann irgendwie, es ging ja dann schon gleich am Anfang los, eben wie gesagt bei 99 mit Mathieu Carrière, warum muss sowas in die Show integriert werden, genauso wie dann danach, dann darf Max Giesinger noch eine Grußbotschaft senden. Bei Marie Reim fand ich es wirklich ganz krass und bin froh, dass sich das jetzt nicht im Voting dann niedergeschlagen hat, weil da wurde ja sogar vor ihrem Auftritt plus dann danach, weil dann ist irgendwie aufgefallen, es wurde ja gar nicht das Kinderfoto gezeigt, da wurde dann aufgeregt auf Barbara Schöneberger eingeredet, dass das hinterher noch nachgeholt werden muss, ne, weil alle Verantwortlichen unbedingt wollten, dass noch dieses Kinderfoto gezeigt wird.
Aber das wurde doch gezeigt.
Das wurde gezeigt. Deswegen, es war also kurz zu sehen.
Ja, also das wahrscheinlich wollten die, dass das nochmal...
Ja, aber nochmal erklären sozusagen. Also nochmal dieses mit Kopenhagen nochmal herausstellen und so. Also das war mir ehrlich gesagt zu viel und gerade bei Marie ist es mir aufgefallen, weil also Betroffenheit vor ihrem Auftritt, Betroffenheit nach ihrem Auftritt, das ist doch, also das braucht es doch gar nicht und vor allem nicht bei diesem Song, also dass man mal sagt, hier ist die Mutter Michelle, ja okay und wie gesagt, das war ja bei genug anderen Acts auch, dass das mit integriert wurde, aber bei ihr war es mir dann wirklich ein bisschen zu krass, also warum diese langen Talks und dieses Betroffenheitsdingens, so ein Einspieler reicht doch dann irgendwie und wenn man Zeit überbrücken muss, kann man auch auf dem Sofa mal noch eine Frage stellen, aber also ja, abschaffen gerne, aber wenn, dann halt kurz und knackig irgendwie und aber das wird sich nicht ändern und da ist man halt einfach in diesen Quiz-Sendungsstrukturen verhaftet und das haben wir ja an vielen anderen Stellen gesehen und jetzt spanne ich den großen Bogen, ist es Auswahl des Line-Ups oder ist es Festlegung der Startreihenfolge und so weiter. Es ist nicht die Frage, wie kriegen wir einen guten ESC-Act dahin, das haben wir auch bei Ich will zum ESC, mit diesem, also wie viel Geld von dem ESC-Budget in Ich will zum ESC versenkt wurde, das meine ich damit. Es ist nicht die Frage, wie schaffen wir es, den besten ESC-Act zu finden, sondern es ist die Frage, wie schaffen wir es, hier noch ein paar Klicks für die Mediathek zu finden, wie schaffen wir es, wenn zufällig, wenn man beim, nachdem man vom Fernseher eingeschlafen ist, man wieder anmacht, dass man da jemanden kennt, dass man bekannte Gesichter sieht. Florian Silbereisen, der geilste Satz war ja, man sieht ja, wie international die deutsche Musik ist, jedes Mal, wenn man den Schlagerboom einschaltet. What? Also da haben dann auch echt alle gelacht im Publikum, weil das war ja wirklich nur noch zum Fremdschämen. Aber gut, ich meine, er weiß ja auch heute jetzt nicht mehr, wer gestern gewonnen hat. Insofern ist es dann auch wurscht. Aber also ja, das ist einfach, also man muss das ganz anders angehen, weil man muss den besten ESC-Act finden und man muss nicht auch, und man will auch die beste Startreihenfolge, und die beste Startreihenfolge ist nicht die, wo die beiden größten Namen ganz hinten sind, sondern die beste Startreihenfolge ist die, die dramaturgisch und so weiter. Und also ich, ja, Duisburg, ich habe das ja auch immer gesagt, es darf von mir aus auch gerne natürlich ein Act, der auch Zuschauer zieht und so, also es ist einfach eine gute Mischung, aber man hat halt das Gefühl, diese gute Mischung ist nicht da, sondern es ist eigentlich nur darauf angelegt, jetzt wieder einen, ja nicht mal Primetime-Abend, sondern so spät wie möglich eigentlich zu füllen mit irgendwelchem Sendematerial, und dann haben wir halt hinterher ein ESC-Act so. Und das ist einfach nicht die richtige Herangehensweise, und eigentlich dachte ich nach dem letzten Jahr, dass es besser wird. Und es ist aber nicht deutlich besser geworden, sondern es ist eigentlich dann wieder die gleiche zähe Masse, weil halt das nicht möglich ist, dass da nach anderen Kriterien bewertet wird, sondern es ist, wir machen hier so eine Quizshow, in der Musik gesendet wird. Das ist einfach zu wenig.
Ja, ich denke mir dann halt auch jedes Mal, also gefühlt wird immer das gleiche Konzept vom letzten Jahr recycelt. Gut, machen wir auch manchmal mit Artikeln. Gewisse Strukturen kann man ja übernehmen. Aber man könnte doch mal alle, die diese Show irgendwie leiten, das Konzept überlegen, mal zwingen. Die gucken sich mal 4 internationale Vorentscheidungen an. Und
aber das, aber sie, die wissen das ja. Also das ist, und wie
das
gesagt,
ist doch das.
Und man spätestens
sieht doch, in den nordischen Ländern, wie das funktioniert, ja, wie das auch Zuschauer ziehen kann, wenn man sich Finnland anguckt, wenn man sich Norwegen anguckt, man kann sich Litauen angucken, die ja wirklich auch geguckt werden, die Leute ziehen, die aber, ja, aber das machen, was sie sollen, einen Beitrag finden und keine Talkshow zu sein,
aber ich wette,
so macht, weil man sie schon seit 10 Jahren in der Form so gestaltet. Und das ist doch irgendwie.
Ja, aber weißt du, wie die jetzt argumentieren würden? Also, wenn jetzt hier jemand Offizielles mit uns säße, der würde sagen, ja, das Melodiefestival hat doch auch immer die gleiche Struktur oder ähnliche Struktur. Da funktioniert es doch auch. Deswegen lassen wir auch alles beim Alten. Das ist die Logik. Sorry, das ist die NDR-Logik.
Melo ist ein gutes Beispiel. Es wird nämlich ständig verbessert.
Ja, eben. Aber das würde, ich glaube, solche Details, solche kleinen Veränderungen würde der NDR oder die Verantwortlichen, die nehmen die gar nicht wahr. Die sagen, ja, Sanremo gibt's schon ewig, Melodiefestivalen gibt's schon ewig, deswegen bleiben wir hier in Deutschland auch bei der immer selben Struktur. Aber es ergibt natürlich keinen Sinn. Aber das ist die Logik beim NDR, glaube ich.
Ich meine,
würde mich nicht wundern, zumindest.
Einen Satz noch anfügen zu Bennys Ausgangsfrage. Ich will jetzt nicht auch noch über das Sofa herfallen. Also wir sind uns einig.
Auch nicht dass über den Bauchladen?
auch darüber nicht. Ich versuche Redundanzen zu vermeiden. Es ist aber nicht allein, dass das Sofa weg muss. Unterstellen wir mal, es ist weg. Ist es auch dann die Frage, was man da alles Cooles machen könnte? Weil das ging ja zum Teil endlos, diese Gespräche. Da könnte man doch richtig tolle Ideen aufgreifen, wie Berenike es gesagt hat, oder auch Ideen erfinden, was man dann in diesen Minuten machen kann, was auch einen stärkeren ESC-Bezug hat und den ESC auch in seiner ganzen Vielfalt mal darstellt. Also mein bestes Beispiel, wie es nicht laufen sollte, war das Lord of the Lost Interview. Erstmal, warum dürfen die nicht als Musiker auch in dem VE vorkommen? Ne? Warum erzählt man nicht in Bildern, was die, wie der ESC Lord of the Lost, das ist so eine schöne Geschichte, die waren ja hier nach dem ESC, also nach dem Finale auch nochmal hier im Chat, daraus hätte man schon so viele Ansätze erfinden können, was die gemacht haben. Die haben auch Botschaften, die kamen überhaupt nicht rüber. Ne? Das Einzige, was sie erzählt haben, waren Dinge, die schon bekannt waren und die auch schon in Instagram-Posts und Presseveröffentlichungen da waren. Also ich hätte dieses Interview auch skripten können, ne? Weil das war alles bekannt und es kamen auch gar nicht die Charaktere rüber. Also das fand ich ein bisschen schade, das fand ich verschenkt, weil die sind super. Die sind auch trotz des, des Abschneidens, sind die auch für den ESC in Deutschland ein richtiger Schritt nach vorne gewesen. Und diese Geschichte...
Darf ich dazu was sagen, Peter? Direkt zu Lord of the Lost, weil ich habe es gerade in den Kommentaren gesehen, ich will tatsächlich auch, damit wir hier nicht nur motzen, möchte ich auch was Positives sagen, weil ein Punkt von mir ist ja auch immer, Musik als Intervall-Act in der Musikshow finde ich immer auch ein bisschen unnötig. Ich stimme dir total zu, dass man Lord of the Lost da hätte reinnehmen können, aber was ich gut fand, dass jetzt nicht noch Ali Neumann ihre neue Single singen durfte, noch Mary Rose ihre alte Single und so, also dass es da einfach nicht so, nochmal Musik von irgendwelchen Leuten, die ja oft, wie gerade wurde gesagt, Boss Hoss im letzten Jahr und solche Dinge, also dann gar keinen Bezug hatten zur Thematik, ne? Wenn das Bezug hat und irgendwie Medley ist oder so, alles gut, aber das gab es dieses Jahr nicht und das fand ich eben gut, dass nicht irgendjemand einfach noch eingeladen wurde, um die neue Single zu promoten.
Also das, ja, oder? Das ist ja genau das, was ich sagte. Also ich hätte nur die Lord of the Lost Story more intense, sag ich mal, erzählt. Ne? Und zu Mary...
Ja, die hätten ja ruhig auch ihre neue Singles. Und das mit Anissa Russo, das hätte ich so cool gefunden, wenn die ihr Duett gesungen hätten.
Lord of the Lost. Ja, und ja, dieses Duett ist ja auch aufgrund des deutschen VE entstanden. Man hätte ja auch zeigen können, guck mal, was der VE auch kreativ für Folgewirkungen hat. Ne? Also was eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre heute und hier, wäre Mary über den grünen Klee zu loben und sie zu umarmen. Und das habt ihr aber alles schon gemacht. Ich mag bei Mary nochmal sagen, das war halt einfach, zum Teil hat sie Sachen gesagt, die so einfach und zutreffend sind und auch so nah an den
Anwalt.
Ja, aber ja, vorher kam ja noch, ich habe drei Favoriten, aber ich sage sie nicht. Ja, sowas total cool. Dann sagt sie, na klar gibt es Lieder, die mir besonders gut gefallen, aber ich bin fair, ich bin Ally aller Künstler, die da auf der Bühne stehen, deshalb hebe ich keinen nach vor. Da, sowas, wenn ich das jetzt schon wieder erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das ist echt Rückgrat und Souveränität. Und dann noch zu sagen, das kam dann wieder, steht ja auch relativ viel in ihrem Buch, ich durfte ihr Buch rezensieren bei uns, dann hat sie halt noch wirklich Lebensweisheiten gegeben. Sag, Leute, lasst euch beraten, ne, mal ein bisschen übertragen. Da, also die können wir nur feiern, aber auch das ist kein Grund, um ein Sofa zu brauchen. Ne? Also Mary hätte man auch anders integrieren können. Ne?
Genau.
Und dann mag ich noch zwei Sätze zum Abermedley sagen. Schon an dieser Stelle oder, also zu Aber kann ich ja durchaus einen Beitrag leisten oder vielleicht später das. Also
ja, lass uns aber über Aber sprechen und eigentlich auch der Gedanke, der da mit dem Mitsingen ja gar nicht verkehrt war. Also was ich ja trotzdem noch gut fand an dem Sofa ist, dass nicht jeder zu jedem Beitrag etwas sagen musste und dem über grünen Klee loben musste. Das fair enough, ne? Also da, das ist angekommen, das ist schon mal gut. Aber wenn sich der, Was so eine Vorentscheidung braucht, ist eine Moderation, die sich entweder richtig darauf vorbereitet, und dafür muss man kein ESC-Fan sein, man muss aber bereit sein, dann vielleicht auch Gags von anderen zuzulassen, als die immer selben gleichen, Peter, du wirst sagen, Stanzen oder Witzstanzen zu wiederholen, die in Selbstironik triefen und eigentlich immer schlimmer werden müssen, damit sie noch lustig sind. Dann könnte man nämlich auch richtige Comedy-Acts reinfahren, aber da muss sich halt auch ein bisschen drauf vorbereiten. Also Humor ist nicht nur spontan improvisieren, sondern Humor ist halt auch einen humorvollen Künstler mit etwas zu beauftragen und eine Nummer zu entwickeln. Und sowas gab es in Deutschland beim Vorentscheid schon mal. Also man kann mal zurückgehen und bei YouTube Harpe Kerkeling in den 80ern suchen, 0 Points for Anybody oder für diesen Shit oder wie auch immer, was er damals gemacht hat, als er so ein Punktevoting nachgespielt hat. Das fällt halt nicht aus heiterem Himmel, ist aber dann ein Klassiker und deswegen schalten doch auch die Leute an. Es ist eine Unterhaltung schon, nicht weil sich Leute unterhalten, sondern weil Leute unterhalten werden. Und das machst du halt eben auch, indem du dich hinsetzt, dir Mühe machst und nicht ein Gag, also das ist so dieses wie das Solarium hingestellt, jetzt haben wir, war mal lustig, ja, und dann machen wir wieder denselben Shit wie vorher, sondern dann ziehst du das halt auch durch. Und ihr habt Trendinavien erwähnt, Berenike, danke, dass du Litauen mit reinbringst. In Schweden, sorry, wenn ich es immer wieder erwähne, aber dann haben sie Björn Gustafsson, den hinstellt, der nun mal Komiker ist, darüber auch groß geworden ist. Und klar gibt es da vorher gefertigte Skripte, die dann da abgefeiert werden, weil sich jemand, der humorvoll ist, da über Tage und Wochen Gedanken gemacht hat und darauf hingearbeitet hat und nicht mal eben so, oh ja, ach, ich habe ja morgen den ESC, wann ist der eigentlich nochmal? Am 1. Mai und ist die Show eigentlich diesmal um 20.15 Uhr oder, ach nee, erst um 22 Uhr. Es ist wirklich nicht zum Aushalten.
Hauptsache Frieda geht es wieder besser.
Was will?
Hauptsache Frieda geht's wieder besser. Frieda musste ja letztes Jahr absagen, weil sie krank war.
Genau, Hauptsache das hat so geschafft. Nein, aber also man kann halt, das ist eben dieser Punkt, Sofa, Stehtische, wie auch immer. Man kann aber die Bausteine auch durchplanen. Man muss dann halt langfristig rangehen. Dann muss er vielleicht an der Stelle Geld in die Hand nehmen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass diese ganzen Künstler, die sie eingeladen haben, das für ein Appel und ein Ei gemacht haben. Ja, also da kannst du halt dann eben, auch wenn du mit richtigen zwei oder drei humorvollen Künstlern auch arbeitest, kurzweilige Unterhaltung machen. Und dann ist es auch nicht jedes Mal so, dass du diese Show absurd überziehen musst. Weil man kann sowas auch durchplanen. Also es gibt Intervalle dafür. Und das, also, ist halt nicht machbar. Offenbar mehr im Jahr 2024. So, alles gut gemacht. Dann reden wir über ABBA.
Hat nicht Barbara gesagt, das ist 40 Jahre Waterloo? Ja, ne? Also 10 Jahre unterschlagen. Ich habe das auch in den Kommentaren nochmal wiedergefunden. Aber ist jetzt auch kein Drama. Was das ABBA mit den
angeht, finde ich natürlich. 40 Jahre Mary Rose.
Ja, bei Mary Rose. Aber auch, ne, doch, die war 83, bei den 83 war München. Nee, das war 70er war Mary Rose auch, ne?
Aber 84 war sie doch auch dabei, ne?
84 war auch nicht. Deswegen. Aber dann war das die 40 Jahre
40, da, okay. Also daran erinnere ich mich, dass sie da 40 Jahre gesagt hat. Deswegen.
Ja, okay, nee, das ist auch in Ordnung. Aber Peter, dann mach mal ABBA jetzt, dann ABBA Rant.
Ja, grundsätzlich finde ich, also einen Rant würde ich daraus nicht machen. Ich würde es nur mit ein bisschen reflektierer mal bewerten. Also natürlich finde ich grundsätzlich super. 50 Jahre Waterloo ist natürlich auch eine super Steilvorlage. Der ESC in Schweden ist eine super Steilvorlage. Also da nochmal, aber obwohl es ja auch schon gewesen ist, also es ist jetzt ja auch, ich glaube, es gab schon in mindestens der Hälfte aller europäischen VE schon ABBA-Medleys. Ne? Ich kann mich an eins aus Rumänien erinnern, was irgendwie 25 Minuten gedauert hat als Interval Act. Aber ich fand es halt an einigen Stellen halt vergeigt. Also ich wäre jetzt zum Beispiel nicht mit Voulez-Vous und dann direkt Gimme, Gimme, Gimme dahinter eingestiegen, weil diese Songs sind eigentlich die ähnlichsten, die ABBA hat. Ne? Und ABBA hat so eine Vielfalt. Also da wäre ich auch nicht mit so Dance-Songs, die man eigentlich am Ende machen kann, wo alle schon stehen, eingestiegen, sondern ich hätte erstmal so ein paar ABBA-Klassiker bemüht. Ne? Ich fand leider auch, dass galant so cool sie ihren Song performt haben, Gimme, 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 der ja jetzt eine ziemliche TikTok-Magie hat auch und jetzt eigentlich der größte Party-Song ist, der aus dem ABBA-Katalog überhaupt nach vorne geschnellt ist, weil als der tatsächlich erschienen ist, war der gar nicht so groß, der Song. Ich glaube, es war 79. Ich fand dann auch falsch, dass Thank You for the Music, was immer der Rauschmeißer ist, ne, in so Medleys, dann so plötzlich mittendrin war. Das wirkte wie ein Fremdkörper. Der beste Part war dann tatsächlich, das hatte Daniel ja bei uns schon angedeutet, war dann tatsächlich so Winner Takes It All. Da fand ich auch das Outro von Marie genial. Ich hätte dann aber auch wieder abgeschlossen mit Thank You for the Music und eben nicht dann mit Waterloo. Mit Waterloo hätte man das Ganze eröffnen können. Also auch da würde ich sagen, im Detail hat man in internationalen VEs aber Medleys und es gibt ja ohne Ende, also YouTube ist voll davon, ne? Also auch bei Melodiefestivalen gab es ja schon grandiose ABBA-Medleys. Da haben allerdings Mello-Ikonen und nicht der aktuelle Jahrgang die Songs gesungen. Ne? Also insgesamt, ich fand es natürlich toll, weil alles, was mit ABBA zu tun hat, ist toll. Ne? Aber innerhalb dessen, was man mit einem ABBA-Medley anstellen kann, war es halt nur so befriedigend plus. Ne? Und dann kommt immer und immer wieder die Frage, warum Rieke nicht dabei war und ich ärgere mich, dass ich ihn gestern Abend nicht einfach gefragt habe. Aus der Entourage wurde gesagt, er hätte gerne live gesungen. Das war, Ganze war ja im Vollplayback. Aber ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Also diese Antwort müssen wir nachreichen. Also mehr als spekulieren können wir da im Moment auch nicht.
Gut. Ja, Benny. Hat denn noch jemand was zur Show zu sagen? Ich habe nämlich meine Punkte abgehandelt.
Nein, wir müssen zumindest noch einmal kurz, ihr habt es vorhin mit angesprochen, oder ihr sagt, nee, wir legen den Mantel des Schweigens über den Output von Ich will zum ESC. Denn Conchita und wie habe ich ihn nochmal genannt gestern, Peter, nicht Ray Garvey?
Der da On the Beach gesungen hat, wie hieß der noch?
Ja. Chris Rea habe ich. die waren ja auch da und haben dann ja auch den Support gegeben. By the way, mit dem Support halt auch, also entweder alle kriegen Support, ja, oder keiner. Und man kann nicht dann sagen, so, und jetzt kommt noch Galant, da setze ich mir mal wie bei Cats noch aus dem Fundus übergebliebenen Katzenohren auf, weil da haben wir jetzt keinen gefunden, zu dem wir irgendeine Story bringen können und sagen, so, und jetzt viel Spaß mit den Katzen. Damit nochmal, braucht es ein Ich will zum ESC, also auch wenn das eine rhetorische Frage ist.
Braucht's nicht.
Ja, ich fand es vor allem traurig, also mir tat Florian ja auch fast schon leid bei dem Jury-Voting, weil wir haben immer sehen können, wie viele Länderjury schon abgestimmt haben, indem wir einfach nur die Punktzahl von Florian gesehen haben. Weil er hat ja wirklich aus jeder Länderjury einen Punkt bekommen und so konnten wir immer mitzählen, wie viele Jury schon dran waren. Und das tat mir wirklich auch irgendwie für ihn total leid. Und das hat aber, glaube ich, auch echt nichts mit ihm zu tun, sondern, also mit ihm als Musiker, sondern einfach mit dem Song. Also das war halt einfach überhaupt nichts. Und dass man für so
etwas
Inszenierung, dass man für so ein belangloses Gesamtpaket diese extra Show mit so viel Aufwand überhaupt auf die Beine stellt und dann kommt sowas dabei raus. Also das fand ich, für ihn hat es mir leid getan und für alle, die das überhaupt zu verantworten haben, fand ich es einfach oberpeinlich, wirklich. Also dieses Ergebnis, was da jetzt rauskam von Ich will zum ESC, furchtbar. Das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber was ich noch sagen wollte zu denen, sowas wie, ja, Marie hatte ja irgendwie so einen extra Background und dann halt Florian durch Ray und Conchita auch und es wurde immer so viel bei manchen halt nur drumherum geredet. Umso cooler finde ich es eben, dass Isaac das Televoting gewonnen hat, weil bei ihm war ja überhaupt kein Support oder Geschichte drumherum aufgebauscht künstlich. Sondern
war seine Freundin da.
Ja, okay, aber das war ja im Vergleich zu den anderen Sachen war das
die Loreen hieß und erst die falsche Frau angesprochen wurde.
Ja, erst wurde die falsche Frau angesprochen und ich kann vielleicht noch erzählen, dass Rick neben mir total ausgeflippt ist, weil er dachte, Loreen sitzt irgendwo im Publikum und Rick, wo ist Loreen? Wo ist Loreen?
Ja, und dann habe ich nur gesehen, dass die angesprochen wurde, da habe ich irgendwie nur so, weiß ich, gerade so ihren Kopf gedreht.
Weil sie so dunkle Haare dann auch
hatte. Schwarzen Haare gesehen, ja, und dann sah das, dann war ich in dieser Sekunde so, oh mein Gott, Loreen ist da. Und dann dachte ich mir schon, in dieser Sekunde habe ich mir dann auch schon gedacht, was zur Hölle, wie können die Loreen nicht performen lassen und einfach nur kurz im Publikum ansprechen? Ja, und dann war es aber auch schon klar, dass das nicht Loreen ist, sondern Loreen. Aber ja, ich finde es cool, wie gesagt, dass Isaac dann gewonnen hat, ohne eine Riesenstory drumherum, auch wenn die Freundin vielleicht noch kurz zu sehen war. Oder Frau oder Freundin, wissen wir das?
Ich glaube, jemand hat hier gerade Frau geschrieben. Okay. Ich wollte mal noch ich will zum ESC-Frage weitergeben an Berenike, weil ich glaube, Peter Duspor und ich haben ja in diversen Livestreams schon zur Genüge mit dem Format uns auseinandergesetzt. Aber genau, mich würde noch interessieren, was du sagst, Berenike.
Also ich glaube, das allergrößte Problem war der Zeitpunkt. Also sowohl, wann das geplant und aufgelegt wurde, wo dann halt gefühlt nicht mehr ordentlich Zeit war, halt auch gute Songs für die Acts da zu finden. Und dann aber auch, das war ja eine Woche vor der Show, das Feststand, wer fährt da jetzt noch hin? Ne? Und dass ich da jetzt nicht die super mega Inszenierung in einer Woche, beziehungsweise eigentlich ja in 4 Tagen oder 5, bis die Proben begonnen haben, auf die Bühne stelle, das ist ja logisch. Also ich glaube, man konnte ja auch gar nicht viel mehr erwarten, wenn jetzt, ja, ging einfach nicht, war ja auch dieses Lied dann noch gar nicht so lange feststellt. Also selbst wenn jetzt einer so von sich überzeugt ist, dass er sagt, ich gewinne das Teil und machen wir jetzt halt schon 2 oder 3 Wochen Gedanken um die Inszenierung, muss er dazu ja auch das Lied kennen, was er oder sie singt. Und das war alles so holpert, die Polter und kurz vorher. Also, und wenn man schon irgendwie, also diesen Ansatz, dass auch einfache Leute, die wirklich für den ESC brennen und da auf die Bühne wollen, dass man die denen eine Chance gibt, kann man ja machen, aber dann muss man es irgendwie anders umsetzen. Da ist dann, glaube ich, sogar dieses Wildcard-Konzept, was wir schon mal hatten, auch wenn das kritisiert wurde, weil dann immer die Wildcards gewonnen hatten, aber irgendwie sinnvoller, dass die dann doch mit eigenen Songs irgendwie auftreten können, so einen kleinen Clubkonzert, dass dann wirklich auch Unbekanntere die Chance haben. Aber das war so, denen wurde dann irgendein Song irgendwie aufgedrückt, mit dem mussten sie irgendwas machen, wo sie keine Zeit zu hatten. Und dass das nicht funktioniert, das ist jetzt keine Überraschung und da muss man dann halt auch nicht so viel Geld da reinstecken. Punkt.
Ja, oder was auch in den Kommentaren schon kam, ne? Also es sind ja keine totalen Newcomer, wobei gerade jetzt ausgerechnet Florian, das hat er auch nochmal da im Einspieler gesagt, dass er sich da jetzt auch so getraut hat, da rauszukommen, eben auch künstlerisch ein eigenes Lied zu machen, das dann eben auch auf dieser Bühne vorzutragen. Man kann so jemanden, aber vor allen Dingen auch einen Luca zum Beispiel oder eine Bibiane, wenn man solche Leute jetzt auch gefunden hat, oder es waren dann noch andere mit dabei, man kann die halt auch mit dem richtigen Lied ausstatten und sagen, überlegt euch mal sowas, was Galant sich überlegt hat, und dann stellen wir euch noch 3 Fernseher mit auf die Bühne. Also jetzt böse gesprochen, also es wurde ja schon gelobt, dass bei Galant quasi der aufwendigste Umbau war. Benny hatte da ja auch noch gelacht, als es diesen langen Talk auf der Sofa gab, das ist jetzt die Umbaupause für Isaac. Ach, der braucht ja gar nichts irgendwie. Also, dass man da ja auch mit Kreativität viel erreichen kann, um sich dann vielleicht auch selber was zu überlegen und wirklich dann Aufruf zu machen, ey, dann macht, und wenn es in der Mediathek ist, dann macht einfach irgendwie 2 Halbfinale und dann muss dann aber eben auch Max Mutzke damit durch und da kann dann eben auch nochmal, genau, vielen, vielen Dank beim Ski 0815, kann dann da halt auch eine Marie Reim oder sowas. Und die müssen halt dann eben auch alle mit durch und dann eben auch mit Halbfinale zu machen. Das ist natürlich das riesige Publikum. Aber dann können sie vielleicht auch, es wurde hier gerade geschrieben, wie Leona, ein bisschen ihre Nervosität ablegen und sind dann halt einfach noch ein bisschen mehr on the point und können auch nochmal den Auftritt verbessern. Was mir noch nicht genug gewürdigt worden ist, das möchte ich jetzt noch machen, bevor Benny ansonsten das jetzt sehr langsam schon Richtung Zielgerade bringt, ist, nochmal wirklich zu loben, dass wir Popschlager dabei hatten. Ich finde, das ist the way to go, ja. Also, ob der dann mal irgendwann, also irgendwann wird sicherlich mal ein Popschlager auch zum ESC schaffen, wenn natürlich jedes Jahr einer in der Vorentscheid mindestens mit dabei ist oder so. Es ist auf jeden Fall etwas, womit man die Leute connecten kann und wo man auch tatsächlich so über die Grenzen hinaus auch wirken kann, auch mit Popschlagern, wo die Leute dann nur mitmurmeln können in den Text und wie auch immer. Und ich finde es großartig, wie Marie an der Stelle dann eben mit Michelle als ihrer Mutter, die auch noch vor Ort war, wie auch immer, aber auch supported worden ist, den Weg zu gehen und da dann eben sich die 4 Tänzer ranzuholen und die ziehen und zumindest obenrum blank und so. 100% da für den Effort und die Mühe und die Liebe und das, was dann eben ein Teil der Vielfalt, dass man dann nicht immer gewinnt, that's life, bei 9 Beiträgen kann halt eben am Ende nur einer derjenige sein, der nach Malmö geht, aber sowas eben als populäres Genre, auch wenn es eben ja sonst nicht so häufig vorkommt oder für ein ESC vielleicht so geeignet ist, gehört da einfach mit rein und wir haben da, finde ich, fast noch die bekanntesten Stars in Deutschland, also alle anderen, die sind ja kaum noch internationale Stars, die wir bei uns haben. Auch wenn das vielleicht Florian Silbereisen anders sehen würde.
Also als du den Song gestern aufgelegt hast, ne, da habe ich gedacht, das ist irgendwie die beste Version oder so. Also den fand ich besser als in der Show. Also ganz subjektiv, weil du halt gesehen hast, der Song ist mega partytauglich. Und ich habe das selten auf einem ESC Dancefloor, also nicht mal im Euroclub in Malmö, der genial war, fand ich. Und wo ich da ja mal oben neben dir stehen durfte und da wirklich die Vibrations in der Halle erlebt habe. Aber das war gestern, das war echt State of the Art. Das ging so zur Sache. Und da hat mir dann naiv besser gefallen als jemals zuvor. Und ich hatte mir das eigentlich schon ungefähr 1000 Mal angehört.
Ich glaub uns allen.
Also ich sagte, das klingt ja jetzt noch viel, viel besser als in der Halle. Und das ist einfach so, also Marie, wenn dir das irgendeiner zuträgt, wir sorgen dafür, dass du diesen 30 Sekunden, dass der dir als Impression gezeigt wird. Aber das ist echt, das ist ein, da bin ich mir sicher, ein Hit, der in die Party Euroclub Ewigkeit eingehen wird und den wir noch in 10 Jahren und auch noch in 15 Jahren abfeiern werden.
Ja, also der beste Indikator war für mich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist selbst Berenike Schlager-Fan und da dachte ich, okay, naiv hat es geschafft. Ich wollte nochmal Danke sagen, weil ja jetzt hier uns schon wieder eine kleine Aufmerksamkeit haben zukommen lassen. Vielen Dank dafür und ich will deswegen auch noch Ronnys Frage aufgreifen, denn und will sie vielleicht auch ein bisschen überspitzen, das ist jetzt sozusagen unsere Prognoserunde zum Abschluss. Welcher Sender ist denn jetzt nächstes Jahr für den ESC verantwortlich? Was glaubt ihr denn? Berenike, können wir uns dann alle bei dir einquartieren, ist die Frage.
Unsere Wohnung ist groß genug, ihr könnt gerne kommen.
Ja, nee, also...
Das ist ja mal eine interessante Information, die ich noch gar nicht hatte.
Ja, ich auch nicht. Deswegen, jetzt wissen wir das mal. Also NDR, wir sind dabei, würde ich sagen. Kilometer zu Hause. will noch jemand was dazu sagen? Du hast doch auch was zum NDR zu sagen.
Ich habe jetzt natürlich gerade an Fred Ferkel hier als Ersatzfrühstück reingeschoben. Also, es ist so ein bisschen das Herz und der Verstand. Ich befürchte, so langsam wie die Mühlen der ARD mahlen, wird auch 2025 der NDR für diese Veranstaltung zuständig sein. Was nicht heißt, dass der Vorentscheid nicht trotzdem in Leipzig stattfinden könnte und wir alle bei Berenike dann Unterschlupf finden. Würde ich mir einen anderen Sender wünschen? Ja. Und dann quasi egal.
Gut, Peter, Rick, du hast dich entstummt. Du hast auch eine Prognose, Wunsch.
Ja, nee, also ich wurde tatsächlich gestern von LeserInnen, ich glaube von 2 oder 3 sogar darauf angesprochen, insgesamt den ganzen Abend über verteilt, ob ich denn jetzt wüsste, ob das stimmt, dass der MDR nächstes Jahr übernimmt. Und, also MDR. Und ich weiß es natürlich nicht und ich glaube aber tatsächlich, dass das wirklich einfach nur so ein riesengroßes Gerücht ist, weil da ist da wirklich noch überhaupt nichts bestätigt und ich kann mir auch nicht so wirklich erklären, warum man das auf den MDR abwälzen wollen würde. Also was sollte da der Hintergrund sein?
Naja, der Hintergrund könnte natürlich sein, dass die Kompetenzen gebündelt werden innerhalb der ARD und der MDR sich eben da auf die Musikschiene spezialisiert, Stichwort Florian Silbereisen, wobei man schon...
Ja, aber was ist da die ESC? Also das ist doch nicht das,
naja,
die
also, ESC. Ja, aber also ich habe beim letzten Mal den Hinweis bekommen, ich glaube dann auf MDR Jump oder so, wo ihr übrigens auch in der ARD Audiothek nachhören könnt, ob der Sieg von Loreen geschoben war oder nicht und wie meine Meinung dazu ist, ob Schweden nur wegen des ABBA-Jubiläums gewonnen hat. Es wurde letzten Freitag gesendet und ist jetzt nachzuhören in der ARD-Audiothek bei MDR Jump. Fakt oder Fake? Das aber nur am Rande. Man denkt dann jetzt sofort an Fernsehen und Schlager und es ist aber wohl so, dass generell diese Musikkompetenz eben beim MDR gebündelt werden soll und da durchaus wohl auch gerade was Radio angeht. Ich bin da nicht so firm, habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, aber es wohl auch ganz coole Musiksender da gibt. So, das sage ich jetzt einfach mal so, wie ich das dann hinterher zugetragen bekommen habe und gehört habe.
Ich will mich aber vielleicht noch einmal reinbringen, falls jetzt da nicht in die Senderdiskussion verfällt. Ich glaube, also der Sender und da Neustadt kann uns helfen für das Konzept und das vielleicht auch nochmal anders zu hinterfragen, einen anderen Herangang zu haben, tatsächlich showiger zu werden, weniger Talk, weniger Quizbasis. Das Problem, was bleiben wird, ist natürlich, was gestern, das ist so schlimm, viel zu oft auch thematisiert worden ist, noch Künstler ranzuholen, die Bock darauf haben, da mitzumachen. Also, und es gibt dann welche, die Frage ist, ob es die Creme de la Creme ist, wo ich mich dann ja frage, wirklich nochmal, bei unserer Musikförderung, die es in Deutschland gibt und wo ja letztendlich eigentlich nur Eltern Kinder fördern, wenn sie Geld dafür in die Hand nehmen, das ist ja, ich weiß nicht, ob es, also ja, es gibt staatliche Musikschulen oder sowas, aber ich weiß es nicht. Vielleicht denke ich mir jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber mir sind jetzt, abgesehen von irgendwelchen Rappern, Hip-Hoppern und wie auch immer, also so die großen Stars, die alle kennen und wo man sagt, die würden wir uns dafür wünschen, da fällt uns dann maximal eine Handvoll ein, die man da hinstellen könnte. Am schlimmsten ist aber, wenn dieses Thema, das, klar, es ist so der Elefant, der im Raum steht, der letzte Platz, der droht, ja, beim ESC, wenn du das auch nochmal alle 5 Minuten in der Show aufnimmst. Also es ist halt so, du willst hier einen positiven Vibe vermitteln und da kannst du nicht nachher nur noch drum reden, wie vermeiden wir den letzten Platz. Also ich finde, dann macht man sich natürlich auch noch selber klein und man macht seinen Diamanten, der er ja nach wie vor ist, es ist ein Reichweiten, das Reichweiten-Highlight der ARD, ich wiederhole das hier wirklich mantramäßig, dann kann man das sich auch noch selber kaputt reden in der eigenen Show. Also das macht man halt auch nicht. Und das ist dann auch nicht mehr lustig, auch wie viel Galgenhumor mit dabei sein soll. Weil so aktivierst du halt eigentlich niemanden, wirklich mit dabei zu sein. Und wie gesagt, aber das trotzdem an der Stelle dann der Schutz für den NDR. Künstler ranzuholen, die eben internationales Format haben, wird, egal bei welchem Sender der ESC ist, schwierig sein. Und ich wüsste auch nicht, ob eine Ali Neumann uns da die Rettung bringen würde.
Also ich würde jetzt an der Stelle jetzt auch als ergänzende Antwort geben. Also wir haben jetzt Isaac am Start und jetzt gucken wir mal, dass wir da, weil das hat ja Potenzial, ne, dass wir da das Maximale rausholen. Und das ist jetzt mal eine Aufgabe, die hat definitiv noch der NDR. Ne? Und ich habe schon so oft gesagt, aber an der Stelle passt es als Antwort. Also den größten strategischen Fehler in der deutschen ESC-Geschichte, den hat halt der NDR gemacht und das war die Ablehnung von Electric Callboy. Ne? Weil dann würden wir über diese Dinge 8 letzte Plätze oder 10 oder letzte Plätze in Folge, also nicht immer der letzte, aber immer hinten mit einer Ausnahme in den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren, darüber würden wir gar nicht reden. Ne? Und es waren alle strategischen Scheunentore offen. Es gab ja die Option, denen eine Wildcard zu geben. Das hätte man machen können. Das hätte alle Fans hinter dieser NDR-Entscheidung versammelt. Und das war halt ein so herausragender, kreativer und redaktioneller und inhaltlicher Fehler. Das das bleibt in der ESC-Geschichte der größte Malus oder und bei allen anderen Desastern kümmert Gate oder Xavier Naidoo, die sind dagegen echt Kinderkram gegen diese Ablehnung. Ne? Und das ist fast ein Thema für eine Doktorarbeit.
Ronny, das war jetzt die kurze Antwort auf deine Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt, wenn wir jetzt hier in diesem Thema wieder sind, wie ich jetzt den Spin zum positiven Ausblick bekomme. Ich versuche es trotzdem mal. Wir haben jetzt wieder 1,5 Stunden geredet über das deutsche Finale. Vieles ist offen, aber Peter, du warst ja gerade schon auf einem guten Weg mit deiner Abmoderation. Ich will das nochmal unterstreichen. Isaac ist jetzt der deutsche Vertreter für den ESC 2024 mit Always on the Run. Wir hoffen natürlich zum einen, dass Always on the Run jetzt national ein Hit wird und hoffen dann auch, dass Isaac damit international sehr gut abschneiden wird, dass er da noch ordentlich Unterstützung beim Staging bekommt und wirklich eine tolle Bühnenshow dann in Malmö aufs Parkett legen kann und alles super wird für ihn. Da unterstützen wir ihn auch da, wo wir es können, an welcher Stelle wir es können. Isaac ist jetzt Teil der Class of 2024 und es freut uns. Schön, dass ihr alle zugeguckt habt. Danke euch vielen, dass ihr nach 3 bis 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf hier jetzt wieder saßt, so lange. Und ja, Peter hat es schon angeteasert, wir arbeiten ja jetzt gleich weiter und planen alles Weitere, was wir mit ESC Kompakt in der nächsten Zeit so vorhaben. Versuchen ganz nebenbei auch die Webseite zu reparieren und für heute Abend krisenfest zu machen. Hauen noch diverse Live-Blogs raus und genau, heute Abend stehen wieder etliche Shows auf dem Plan, unter anderem die Finale in Dänemark, Litauen, Estland und Moldau natürlich. Insofern, es lohnt sich auf jeden Fall auf ESC Kompakt wieder vorbeizugucken, aber bitte einer nach dem anderen, nicht, dass die Webseite wieder zusammenkracht. Schön, dass ihr zugeguckt habt, vielen Dank, ein ganz tolles Wochenende euch und ansonsten, ja, war es das. Vielen Dank an unseren Partner Katjes, der uns bei diesem Stream unterstützt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, liked gerne dieses Video und abonniert den Kanal oder abonniert den Podcast, falls ihr uns im Nachgang hört, was ja doch auch sehr viele machen, wie ich mittlerweile mitbekommen habe und auch darauf angesprochen wurde. Einschaltquoten war hier gerade noch die Frage. Duspa hat sogar extra das tolle Model One Frühstück ausfallen lassen, um den Quotenartikel zu machen und dann anschließend hier direkt in den Livestream zu kommen. Also insofern alles zum Thema Einschaltquote könnt ihr jetzt schon nachlesen auf ESC Kompakt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Samstag, schönen Sonntag und bis ganz bald mal wieder. Vielen Dank euch allen. Ciao, ciao.